Wir dürfen uns erheben für die Lesung des Predigttextes aus dem zweiten Buch Mose, Buch Exodus oder hebräisch Schemot. Heinz Günther ist nicht da, hätte sich gefreut. Mose hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie aus diesem Lande hinausführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Gott, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Wüste. Eine trockene, karge Landschaft aus Sand und Steinen. Braun, gelb, grau, menschenleer, einsam, still, unheimlich still und dennoch ein Ort der Begegnung mit der eigenen Seele, der Begegnung mit Gott. Oder mit dem Satan. Erinnern wir uns, als das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste zieht, ist Gott ihnen dort ganz nahe. Täglich erfahren sie seine helfende Gegenwart. Eine Zeit der jungen Liebe zwischen Gott und seinem Volk. Aber als Jesus 40 Tage in der Wüste fastet, tritt plötzlich ein ganz anderer auf den Plan, der Versucher. In der Wüste kann man eben beiden begegnen, Gott und dem Teufel. Unsere Wüste heute hier in der Geschichte ist die Wüste am Berg Horeb auf der Halbinsel Sinai. Sinai, wie die Juden, die Israelis eigentlich sagen. Dieser Name ist nicht unwichtig, denn er ist abgeleitet von dem hebräischen Wort Sinai. Und das bedeutet Dornbusch. Und im weiteren Verlauf unserer Geschichte spielt ja ein Dornbusch eine große Rolle. Reden wir jetzt über den Mann, der sich als Hirte durch diese Wüste bewegt. Er ist Hebräer, trägt aber einen ägyptischen Namen, Moses, eigentlich Kind. Und auch in seiner Person und Biografie stoßen diese beiden Welten aufeinander, die ägyptische und die jüdisch-israelitische. Und damit passt er sehr gut auf diese Halbinsel Sinai, seit jeher bis zum heutigen Tag Grenzgebiet zwischen Palästina und dem Land am Nil. Wenn Moses so einsam zwischen den Felsen wandert, treiben ihn viele Gedanken um. Nein, sie quälen ihn. Immerhin, wir erinnern uns, hat er einen Menschen erschlagen. Zwar nicht geplant, vielmehr im Affekt, aber sowas steckt man nicht einfach weg. Drunten in Ägypten wird er deshalb gesucht. Aber seine alte Heimat ist ihm gar nicht mehr so wichtig. Was ihn am meisten beschäftigt, ist das Schicksal seiner Landsleute. Und die Frage, was eigentlich seine Rolle, seine Aufgabe ist angesichts ihrer Not. Nein, sie sind ihm eben nicht egal, auch wenn er selbst sich längst eine neue Existenz aufgebaut hat. Als Ehemann und Vater, als Hirte und Nomade. Wir haben bisher über den Ort gesprochen und über den Menschen, über die Wüste und über Moses. Aber nun ist auf einmal noch jemand da in dieser großen Leere und Einsamkeit. Und Moses spürt diesen anderen, Gott. Auch wir hier wissen aus eigener Erfahrung, dass die wahren Gottesbegegnungen in der Stille stattfinden. Dagegen dürfte es am Stachus oder am Times Square ziemlich schwierig sein, Gottes Stimme zu hören. Das erinnert uns auch an Elia und seine Gottesbegegnung, übrigens auch wieder am Horeb, am Sinai, am Berg Gottes. Da ist Gott weder im Sturm, noch im Erdbeben, noch im Vulkanfeuer, wohl aber in einem sanften Säuseln. Hier ist es ein brennender Dornbusch. Und dass die hebräische Bezeichnung für diesen Busch in dem Wort Sinai mitklingt, habe ich ja gerade erwähnt. Das Feuer steht natürlich für Gott. Den brennenden, den leidenschaftlichen Gott. Und das Feuer erinnert uns wiederum an die Feuerzungen aus der Pfingstgeschichte im Neuen Testament. Aber was Moses da wirklich gesehen bzw. erlebt hat, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das gehört einer Dimension an, für die unser menschliches Vokabular, auch das Hebräische, nicht ausreicht. Und es geht hier gar nicht um Details oder um die Bilder, die in unserer Geschichte vorkommen. Entscheidend ist allein, Moses weiß sofort, mit wem er es zu tun hat. Und zwar mit dem einen, dem einzigen Gott. Und nicht etwa mit dem ganzen, entschuldigen Sie das Wort, dem ganzen Gesocks der ägyptischen Götterwelt. Und dieser eine und einzige Gott ist gleichzeitig der Gott seiner, Moses, Väter und Vorfahren. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dort in der Wüste offenbart sich also kein neuer Gott, sondern der alte, der ewige Gott meldet sich quasi wieder zurück, ist nun bereit, die bisherige Geschichte mit seinem Volk fortzusetzen. Diese Einsicht des Moses, dass wir es immer nur mit dem einen Gott zu tun haben, ist auch für uns Heutige von Bedeutung. Auch wenn es auf den ersten Blick, ich gebe es zu, etwas banal klingt. Gerade junge Menschen, speziell junge Christen, neigen manchmal zu der naiven Vorstellung, Gott würde sich erst jetzt oder erst jetzt so richtig offenbaren. So als wäre die aktuelle Generation etwas Besonderes. Auch hier möchte ich wieder gern den Propheten Elia zitieren, der einmal sehr tiefsinnig und selbstkritisch ausruft, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Als Sohn, Enkel, Urenkel und so weiter von lauter Gottesmännern habe ich diesen Satz irgendwann für mich entdeckt und übernommen. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. So eine Art Rückversicherung gegen jede Form von Hochmut. Bild da ja nichts ein. Aber Gott stellt sich nicht allein als der Gott der Väter vor, sondern zusätzlich mit einem wirklich rätselhaften Namen, der faktisch einen ganzen Satz darstellt. Ich werde sein, der ich sein werde. Ungezählte Alttestamentler, Exegeten, Theologen, Tüftler haben bereits über diesen Satz nachgedacht und spekuliert. Es handelt sich hier offensichtlich um eine Art Wortspiel mit dem hebräischen Verb haya, sein. Und daraus ist dann der Gottesname Jahwe entstanden. Ich selbst will jetzt hier nicht meinen Senf zur wissenschaftlichen Diskussion dazugeben. Deshalb nur zwei kurze Beobachtungen. Während der Gott der Väter eine Bezeichnung ist, die sich klar auf die Vergangenheit bezieht, nimmt der andere Name Bezug auf die Zukunft. Ich werde sein, der ich sein werde. Vergangenheit und Zukunft. Gott ist immer der, dem nicht nur die Vergangenheit gehört, sondern auch die Gegenwart und Zukunft. Ganz so, wir erinnern uns wieder an die Offenbarung, wo es von Christus heißt, ich bin das A und das O, der da ist und der da war und der kommen wird. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Zweiter Kommentar. Wenn der Gottesname Jahwe vom hebräischen Verb für sein abgeleitet ist, dann macht es für mich persönlich absolut Sinn, Denn Gott, der ja als einziger und allein alles erschaffen hat, ist quasi das Ursein, das Sein an sich, das schlechthinnige Sein. Klingt jetzt wahnsinnig philosophisch, ich höre auch schon wieder auf. Lassen wir es dabei bewenden und gehen wieder zurück zu Moses in die Wüste. Jene rätselhafte Begegnung mit Gott, der sich aus einem einfachen Dornbusch heraus an Moses wendet, hat exakt die Wirkung, die letztlich mit jeder Gottesoffenbarung verbunden ist. Wir haben es auch in der Evangeliumslesung gerade wieder gehört. Da ist, wenn Gott sich offenbart, zuallererst der Schrecken über die absolute Heiligkeit Gottes. Schrecken, erschrecken. Dann dieser Satz: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Wir Protestanten mögen es ja belächeln, wenn der fromme Katholik beim Betreten seiner Kirche seine Finger ins Weihwasser taucht und sich bekreuzigt, oder wenn der gläubige Moslem seine Schuhe auszieht, bevor er in die Moschee betritt. Aber gerade diese äußerlichen Formen sind oft, nicht immer, sind oft Ausdruck einer echten Gottesfurcht. Und die fehlt bei uns Evangelischen oft. Nur mal so zum Nachdenken. Aber es bleibt natürlich nicht beim bloßen Schrecken und bei der Ehrfurcht. Nein, es geht weiter. Gottes Offenbarung ist so eindeutig, dass Moses hinterher genau weiß, was er zu tun hat, nämlich die Befreiung Israels vorzubereiten. Liebe Gemeinde, auch wenn es zugegeben etwas ziemlich vermessen klingt, deckt sich das irgendwie mit meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Wenn Gott spricht, dann drückt er sich immer sehr klar aus. Gott eiert nicht rum. Gott spricht klar. Wer rumeiert, sind wir Menschen. Und wenn du eine Begegnung mit Gott hast, eine wirkliche Begegnung mit Gott, dann wirst du diese Erfahrung machen. Die Klarheit seines Redens. Gott drückt sich immer klar aus. Und wenn du genau hinhörst, dann weißt du, was du gehört hast, und dann weißt du auch, was du zu tun hast. Es ist gerade nicht so wie beim berühmten Orakel von Delphi. Ich weiß nicht, wie weit ihr in der griechischen Mythologie bewandert seid. Beim Orakel von Delphi ist so, dass die sogenannten Weissagungen der Pythia immer zwei- und mehrdeutig sind. Und man hinterher nie weiß, was man jetzt eigentlich glauben, denken oder tun soll. Es bleibt das große Rätsel. Und man geht etwas betröppelt von dannen aus Delphi und weiß immer noch nichts. Bei Gott ist es anders. Gottes Reden ist immer Wahrheit. Wahrheit in aller Klarheit und verbunden mit einem eindeutigen Auftrag. So bei Moses, so übrigens auch bei Saulus Paulus nach seinem Damaskuserlebnis. Ihr erinnert euch, das ist ja auch so eine Gottesbegegnung, die jeglichen Rahmen sprengt. Aber danach weiß dieser Mann, was er zu tun hat. Und noch einmal, so ist es auch bei uns hier und heute. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen, immer wieder solche echten Gottesbegegnungen. Und dafür müssen wir nicht einmal in die Wüste gehen. Ich sehe den Heinrich hier sitzen. Heinrich und ich waren vor 27 Jahren zusammen auf dem Sinai und hatten eine gute Zeit, keine Gottesbegegnung, aber es war trotzdem schön. Aber wie gesagt, Sie müssen nicht auf den Sinai fahren. Es reicht manchmal das berühmte stille Kämmerlein. Amen.